先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch willkommen im Tomasius Club, einer jetzt winterlich gemütlichen Enklave in der urbanen Enklave Leipzig, also einem Ort, wo man dem traditionellen Bewusstsein am fernsten ist, sofern vielleicht so, ja, dass der Fortschritt selber zur Chimäre wird. Darüber werden wir dann reden mit einem Menschen, von dem ich mir einige dieser Stichwörter geklaut habe. Wir begrüßen Georg Wobrowa mit seinem Buch Die Gesellschaft der Leute.
Ja, ich folge mit meinen üblichen drei Ansagen. Wir danken unserem Sponsor Klaus Finke, dem Geschäftsführer der Universitätsbuchhandlung. Er ist sogar da heute. Wir freuen uns ganz besonders. Und ihm haben wir es auch zu verdanken und seinen Mitarbeitern, dass es dort hinten einen Büchertisch gibt. Sollten Sie also nach unserer Diskussion das Buch immer noch kaufen wollen, dann soll ich sagen, es kostet 19,90 Euro. Bisher haben wir über die Preise von Büchern nie geredet, aber nun gut, das fangen wir jetzt vielleicht an. Und wir haben auch ein Publikumsmikrofon, was vielleicht heute, wo ich hier unten mehr soziologische Kompetenz vermute als bei mir mindestens, vielleicht auch bei dir, was vielleicht dann besonders gern benutzt wird. Und noch einen persönlichen Dank ans Haus. Wir haben neuerdings Sessel, auf denen man aufrecht sitzen kann. Ich bin absolut begeistert und hoffe, dass es so bleibt.
Ja, also schon angesprochen worden ist, dass wir beide hier nicht Soziologie studiert haben, der Autor schon, eigentlich aber erst Jura. Und es macht es ein bisschen schwierig für uns, glaube ich, dieses Buch zu verstehen, so auf Anhieb, aber wir sind ja dafür da, ein bisschen nachzufragen. Und zum Beispiel, es hat ja einen sehr schönen Titel, jetzt nicht die Gesellschaft der, da kann ja alles Mögliche dahinter kommen, sondern aber hier kommen jetzt die Leute dahinter. Ja? Was sind denn die Leute?
Die Leute sind ein Kunstgriff, um eine gewisse Beobachtungsperspektive auf die Gesellschaft zu markieren. Man kann es am leichtesten vielleicht so darstellen. Die Leute sind für die Soziologinnen und Soziologen hier im Raum keine sozialstrukturelle Kategorie. Das heißt, die Assoziation, das Gegenteil wären jetzt Eliten, ist vollkommen falsch. Die Leute ist jeder, der sich in der Gesellschaft einfach schlicht und ergreifend zurechtfinden muss. Alle. Ich habe diesen Begriff versucht, in die Soziologie einzuführen. Das gibt es so gut wie nicht, mit ganz wenigen Ausnahmen. In erster Linie, um die Differenz dazu zu markieren. Nämlich die Differenz zu der Perspektive der Leute auf die Gesellschaft ist die Perspektive der Fachsoziologie auf die Gesellschaft, die beobachtet und sich so ihre Gedanken darüber macht, in welcher Art und Weise die Leute, also die, die in der Gesellschaft herumwuseln, die Gesellschaft beobachten, interpretieren und dementsprechend handeln. Es ist im Grunde, ich bin da mit allen Abstrichen eine Art erkenntnistheoretischer Kategorie.
Ja, so, also es gibt eine lange Einleitung, wo das alles erklärt wird. Ist es jetzt mehr ein Kunstgriff? Also geht es mehr darum zu sagen, ich als Soziologe möchte gerne eine Kategorie einführen, die irgendwie nicht belastet ist und die ich erst nicht großartig dekonstruieren muss, wie Subjekte oder Individuen oder so etwas. Also hat es diesen Kunstgriffcharakter sehr stark oder ist es auch etwas, was etwas evozieren soll? Soll es, ich sage jetzt mal so, ein Wir-Gefühl herstellen? Wir, die Leute. Ja?
Nee, überhaupt nicht.
Nein?
Wir-Gefühl ganz bestimmt nicht. Nein.
Aber wenn es doch alle sind, so unterschiedslos.
Wir-Gefühle haben nie alle. Wir-Gefühle grenzen immer aus.
Aber ihr, dann ja, gibt es denn jemanden, der sagen kann, ihr die Leute?
Ja, Logo.
Ah, wer ist der dann? Ein Intellektueller vielleicht?
Jein, die Intellektuellen sind so eine merkwürdige Mischform, die es nicht mehr so recht gibt. Jedenfalls in dem Buch. Ihr die Leute ist notwendigerweise die professionelle Attitüde von Sozialwissenschaftlern.
Ja. Es gibt dann nur die zwei. Also es gibt die Leute als einen ganz bewusst undifferenzierten Begriff dessen, was sich in der Gesellschaft bewegt. Und dann gibt es die Beobachter, die irgendwie peinlich sind und dauernd darüber aufgeklärt werden müssen, dass sie eigentlich in der Gesellschaft sind, aber sie denken immer, sie seien draußen.
Ja, wenn sie blöd sind.
Ja.
Die Beobachter wissen natürlich ganz genau, dass sie selbst auch Leute sind. Es ist nur je nachdem die Frage, aus welcher Perspektive sie gerade gucken. Die Praxis, meinetwegen empirischer Sozialforschung, betreiben, das steht auch ein paar Mal die Formulierung drinnen, soziologisch forschende Leute, die übrigens sich selbst wiederum beobachten können dabei. Und was sie als Soziologen aber beobachten und interpretieren, ist das, was an Leuten in der Gesellschaft soziale Verhältnisse produziert. Aber es geht eigentlich nur darum, erstmal, insofern, das war schon ein sehr guter Punkt, Herr Schneider, abzuschütteln diese metaphysischen Konnotationen. Aha. Also diese, mein Gott, Subjekt. Also, um noch ein bisschen aus der Einleitung zu erzählen, die ohne Zweifel das Komplizierteste in dem Buch ist. Taktisch vielleicht nicht sehr klug. Es ist aber, wie ich sozusagen diversen Interpretationshilfen entnehme, im Rahmen des Möglichen lesbar geschrieben. Bitte. Man muss erstmal klar machen, sozusagen die Rollenverteilung, in der man sich der Gesellschaft oder das sozialen Verhältnis nähert. Und für diese Rollenverteilung brauche ich den Begriff der Leute und kann überhaupt nichts anfangen mit Singularbegriffen wie der Mensch, das Subjekt. Also das sind sozusagen immer unausgegorene Kollektivbegriffe, denen irgendwelche metaphysischen Qualitäten zugeschrieben werden. Aber
ist schon ein bisschen länger der Fall, so seit 2000 Jahren werden diese Begriffe für einigermaßen sinnvoll gehalten.
Ja, aber
jetzt eben dann
die
nicht
letzten
mehr.
2000 Jahre. Ach so,
die letzten, die nächsten nicht.
Nicht also jetzt. Wir sollten hinzufügen, dass wir das Subjekt hier bei jedem Thomasius-Club bereits beerdigt haben. Also die Arbeit haben wir Ihnen schon abgenommen. Ich würde aber gerne mal fragen, warum Sie nicht diesen ja für mich sehr neutral klingenden Begriff Akteur nutzen. Oder ist der für Sie auch belastet?
Nee, könnte man auch.
Ja. Also Akteur. Das könnte auch heißen, die Gesellschaft der Akteure.
Der Akteure. Ja, das ist vielleicht insofern nicht so angezeigt, als man sich damit auf eine gewisse Theorietradition festlegt. Und das muss man ja nicht.
Mhm. Ja, dann frage ich mich allerdings, warum der erste Teil des Titels heißt Die Gesellschaft. Das ist ja nun in der Soziologie eine Grundkategorie, vielleicht 100 Jahre alt oder wie lange es die Soziologie gibt. Mhm. Dann hätten Sie doch Ihren Titel total umbauen können.
Wie zum Beispiel?
Oh, ich werde innerhalb der nächsten 10 Minuten ein Beispiel liefern. Aber vielleicht kommen wir nochmal auf die Intellektuellen. Das hat mich auch sehr gewundert, weil ich dachte, aha, hier kommt jetzt so jemand, der sich jetzt mal naiv gesagt als Alltagssoziologe oder Alltagsethnologe beschäftigt. Also ich kenne das aus der französischen eher Literatur, also Menschen, die in der U-Bahn andere Menschen beobachten und dergleichen. Ja, und dann kommen immerhin 30 Seiten, so ein ziemlich kompaktes Kapitel über die Intellektuellen.
Ja.
Wozu müssen die denn jetzt noch extra dort sein?
Also wir bewegen uns, meine Damen und Herren, von Kapitel zu Kapitel im Moment. Ja. Im Übrigen darf ich vielleicht, bevor ich zum zweiten Kapitel komme, sagen, warum beerdigen Sie hier dauernd das Subjekt?
Ja, weil wir hier so viele Literaturwissenschaftler haben.
Muss das sein? Haben die da so Probleme?
Ja.
Nur, ja. Probleme haben die gar nicht.
Es ist aber jedes Mal auch ein anderes Publikum. Es muss dann öfters beerdigt werden.
Ja. Ich schlage vor, ich muss anders anfangen. Aus der Grundeinstellung, dass die Soziologie dazu da ist, um zu beobachten, in welcher Art und Weise die Leute die Gesellschaft beobachten und sich in ihr orientieren, folgt, das kann man jetzt sehr kurz oder sehr lang machen, ich mache es sehr kurz, dass die Sozialwissenschaften nicht die Aufgabe haben, der Gesellschaft und den Leuten normative Vorgaben zu machen. Sie bilden sich zwar immer wieder ein, aber es geht einfach nicht. Dieser Befund kontrastiert in auffälliger Art und Weise mit dem, was sich in den letzten 100 Jahren, knapp 100 Jahren etwa, als intellektuelle Attitüde,
also einer gewissen Sorte von Spezialisten für sich einmischen, entwickelt hat. Und dann fragt man sich, wo kommt das her? Wie konnte es so ein merkwürdiges Weltbild wie das intellektuelle Weltbild entstehen, das einerseits ganz eindeutig auf die sehr moderne, säkularisierte Idee der Gestaltung der gesellschaftlichen, der Gestaltbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse abhebt, andererseits sich aber auf höchste und letzte Werte beruft und insofern sehr deutlich Anleihen noch macht bei vormodernen Weltbildern?
Also die Frau Albert würde jetzt vielleicht sagen, das kommt einfach aus Frankreich. Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit.
Nein, ich hätte was anderes gesagt. Es kommt aus Frankreich und zwar den Satz von Sartre hätte ich zitiert, der da ja heißt, der Intellektuelle ist jemand, der ein Mandat trägt, das ihm niemand verliehen hat.
Also mit anderen Worten, Sie haben irgendwie ganz schlechte Erfahrungen mit Intellektuellen gemacht.
Ich?
Ja.
Die Gesellschaft hat sehr schlechte Erfahrungen in den 100 Jahren mit Intellektuellen gemacht. Sehr, sehr schlechte.
Das sind ja Dogmatiker. Also die Intellektuellen, die Sie da fertig machen, die mache ich auch gerne fertig. Es ist natürlich jetzt so, weil Sie sie so elegant sozusagen hinauskomplimentieren, schwingt man sich automatisch ein bisschen zum Verteidiger auf und denkt, ob es nicht doch den ein oder anderen klügeren Menschen gegeben hat, selbst auf Professorenstühlen, der sich sozusagen nicht angemaßt hat, die Welt wirklich radikal zu verändern.
Sondern?
Sie zu beobachten.
Ja, das ist aber nicht der Anspruch von Intellektuellen, jedenfalls wenn der Begriff des Intellektuellen sich von dem des Sozialwissenschaftlers noch irgendwie abheben soll.
Ja gut, aber der Intellektuelle, das ist ja das Problematische an dem Begriff, dass er meistens nicht von den Leuten selber aufrechterhalten wird, sondern von anderen ihnen angehängt wird. Während die Sozialwissenschaftler, die können ja nicht anders, als sich zu dem zu bekennen.
Stimmt historisch nicht. Ja. Also die Herkunft des Wortes, das Wort war sehr lange ausgesprochen randständig und bezeichnete witzigerweise Weltfremdheit und ist dann im Zuge der Dreyfus-Affäre, wie wir allgemein wissen, innerhalb von wenigen Jahren zu großer Prominenz gelangt, wobei nicht klärbar ist, ob es in erster Linie eine diffamierende Fremdbeschreibung oder aber eine Selbstbeschreibung war. Das ist vollkommen ineinander übergegangen und gerade die, sagen wir mal, späten Intellektuellen, also die sich Intellektuelle nennen ließen oder sich selbst so genannt haben, nach der Katastrophe, insbesondere des Stalinismus, arbeiten sich an dem Problem ab, wie bin ich intellektuell und halte mich einerseits an das Postulat, Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, versuche dies aber andererseits radikal, ohne in eine Machtposition zu gelangen. Also das verfolgt doch etwa Sartre, das verfolgt
Gramsci mit dem organischen Intellektuellen.
Ja, natürlich, ganz genauso. Aber auch das, also die modernere Version, die Älteren hatten wenig Skrupel, sich mit Macht zu verbünden, auch diese modernere Version ist ja schon 50 Jahre alt. Und ich würde sagen, es handelt sich um ein Übergangsphänomen hin zu einer voll säkularisierten Gesellschaft, in der es das eigentlich nur noch als Attrappe gibt im Fernsehen.
Also Sie bringen eigentlich dieses Kapitel 2 deswegen, um zu zeigen, die sind jetzt mehr oder minder verschwunden in der Gesellschaft der Leute.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist keine allzu bedauernde und auch keine pessimistische Prognose. Man kann, gerade wenn man das irgendwie weiterverfolgt, auch gut argumentieren, dass bis zu einem gewissen Grad dazu geführt hat, dass sozusagen Intellektualismus in weiteren Kreisen der Gesellschaft diffundiert ist. Es ist keine spezifische Rolle mehr, wenn man mal von ein paar Leuten absieht, die davon gut leben, wie der Enzensberger, sondern viele sind so ein wenig. Studierende übrigens, zumindest eine Zeit lang in der Regel.
Wenn Sie jetzt so reden, ja, wie gesagt, ich verstehe davon nichts und mir ist Ihre Position sehr sympathisch irgendwo, aber auch eigentlich ganz unverständlich. Dann frage ich mich, gegenüber wem, also ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten oder dass Sie Probleme finden bei anderen Soziologen, anderen soziologischen Theorien und so weiter. Also so eine Art Kollegen-Auseinandersetzung ist ja da auch drin und das ist ja auch ganz legitim. Das macht Ihre eigene Position ein bisschen klarer. So, ja, soll sein. aber dann geht alles so viel über Beobachtung. Es gibt ja dann, ach, vielleicht müssen wir einfach zu dem letzteren Kapitel kommen, über Kritik oder dem nächsten Schritt sozusagen, wie Kritik denn überhaupt noch möglich ist. Denn was Sie eben gerade gesagt haben, müssen Sie nicht irgendwo hoffen auf ein freundlich zuhörendes Publikum? Also gibt es nicht, meine, außerhalb dieser Enklave, deswegen habe ich das ja gesagt. Ja, hier ist sozusagen das Zuhören einer sozusagen vornehme Tugend, eben weil sie sonst
so und auch abgeht. Noch forciert freiwillig.
Ja.
Das ist ja im Unikontext in der Regel nur semi-freiwillig.
Also das sind ja nicht Studenten von Ihnen. Ja.
Das ist die Bevölkerung hier, das sind die Leute. Mhm.
Wir sind alles die Leute. Wir können übrigens natürlich sofort auch als Leute miteinander diskutieren und uns rivalisierende normative Stellungnahmen an den Kopf werfen. Ich finde es ein bisschen langweilig und schade, aber man kann es machen. Und wird ja dauernd gemacht.
Was war jetzt die Frage?
Die Kritik. Wie kommt die Kritik? Wie ist Kritik noch möglich?
Ja.
Soll sie möglich sein?
Also erstens einmal, Kritik wird permanent geübt. Nicht erst seit der Finanzkrise, aber fällt auf. Also an der Artikulation von Kritik an diversen gesellschaftlichen Sachverhalten herrscht kein Mangel. Das kann man ja erst einmal als empirischen Sachverhalt zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist wiederum, ob man als sozialwissenschaftliche Profession da noch was dazu tun sollte. Also sagen, also ich weiß jetzt besonders gut, wie man kritisiert. Ich glaube, dass man das nicht sollte. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, wissenschaftliche oder sagen wir etwas unhöflicher, in wissenschaftlicher Aufmachung daherkommende Kritik der Gesellschaft endet typischerweise in der verzweifelten Suche nach Referenzkriterien für die Kritik. Also woran misst man die gesellschaftlichen Verhältnisse? Und dann wird sie ja nicht an irgendwas gemessen, sondern möglichst an irgendetwas, was allgemeingültig ist. Nun, wenn die Überlegungen in dem Buch weiter vorne stimmen, dann ist diese Suche vollkommen hoffnungslos. Der zweite Punkt ist der, dass es mir wesentlich viel interessanter erscheint, die sozialen Bedingungen, wenn Sie so wollen, die sozialstrukturellen Bedingungen zu eruieren, unter denen Kritik erstens massenhaft entsteht und b auf fruchtbaren Boden fällt. Und jetzt kommt's: gerade wenn man sich in seinem praktischen Leben eher als ein der Gesellschaft kritisch gegenüberstehender Leute.
Das ist auch interessant, ob es das im Singular gibt.
Kann man bei Grimm nachgucken.
Gibt eine Fußnote.
Ist ganz spannend. Gibt eine Fußnote.
Es gibt nur Weiberleute. Ja, ja. Weiberleute ist der einzige Singular, den es gibt.
Ja, Weiberleute, ja. Gerade wenn man also die Praxis von Kritik zu seinem Anliegen hat, würde ich empfehlen, dass man sich sehr viel mehr kümmern sollte, nicht um verschärfte Kriterien, die man von irgendwo ableitet, sondern verstehen, unter welchen Bedingungen die anderen Kritik auch üben oder in die Kritik einstimmen können oder aber die Kritik praktisch machen. Und das lässt sich soziologisch aufhellen, wäre mein bescheidener Vorschlag, die kritische Theorie mit großem K sozusagen etwas der Gegenwart anzupassen.
Ja, Sie haben ja nun nicht nur die kritische Theorie, sondern kommt ja hintereinander weg alles, was lange gut und teuer war, von Marx, Engels, Feuerbach über Lenin, Stalin kommt auch kurz vor und dann
ja, Stalin war ja nicht sehr lange gut und teuer.
Nein, aber doch sehr wirkungsvoll. Und das hab
treu ich, übrigens schon.
Ja. Okay. Das habe ich mich schon gefragt, wo Sie dann zunächst mal wirklich so einen ganz eigenen Weg vorschlagen, warum dieses, was man ja vielleicht vor 30 Jahren noch zitieren musste, oder ist das bei Ihnen irgendeine Abrechnung mit früheren Zeiten? Oder was wollen Sie mit all diesen Autoritäten?
Also, zumindest einige von denen, die Sie genannt haben, waren ja extrem geschichtsmächtige Textproduzenten. Schon das, würde ich sagen, lohnt die Auseinandersetzung damit. Das Zweite ist, nicht gerade Stalin kommt übrigens, glaube ich, nicht vor, Lenin am Rande.
mich verblüfft, wie stark sich gegen zeitgenössische kritisch-philosophische Ansätze, die sich auf der semantischen Ebene meilenweit absetzen von all dem, sozusagen denkstrukturell in derselben Logik verhaftet bleiben und zum Teil gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, wenn sie plötzlich wieder dort sind, wo sie gar nicht hinwollen. Logiken haben ein eigenartiges Eigenleben. Und das explizit zu machen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man auf diese Sachen einigermaßen, ja, es ist eh nur kursorisch, eingeht.
Ja, Sie bezeichnen einmal Marx als sozusagen den Autor einer grundlegenden soziologischen Einsicht und zitieren diesen berühmten Satz, dass der Mensch zwar die Geschichte macht, aber unter ihm unverfügbaren Bedingungen. Umständen heißt es. Ja, Sie haben das Wort Verhältnisse benutzt, was ich sehr schön finde. Mhm. Ich habe mal herauszufinden versucht, wann die Verhältnisse und die Rede von den Verhältnissen aufkam. Mhm. Das ist am Anfang des 19. Jahrhunderts, bei Schleiermacher kommt das vor. Aber wenn jetzt jemand dieser Marxischen Ansicht auch anhängt und dann sagt, gut, es sind mir unverfügbare Umstände, lass mich das mal analysieren, lass mich mal herausfinden, was die Gesellschaft ist, was die Geschichte ist, was sozusagen mich nicht frei sein lässt in dem, was ich wirklich machen will, dann habe ich zumindest eine große Sympathie für diese Leute, obwohl ich weiß, dass sie schon von Anfang an auf der falschen Fährte sind, weil sie jetzt versuchen, eine theoretische Rekonstruktion dazu bieten und allzu viel Geschichtsphilosophie durch Marx eben sozusagen mitgegeben unvermeidlich ist. Und da bin ich dann jetzt, komme ich persönlich von Foucault und das finde ich dann nicht mehr so spannend, aber ich kann zumindest verstehen, warum die Leute so ansetzen. Und das ist doch auch für ihren Vorwurf zentral, dass es sozusagen vormoderne Verhaltensweisen gibt, des Glaubens, einer absolutistischen, einer unbedingten Setzung von bestimmten sozusagen Gegebenheiten, auch der Glaube daran, dass es so etwas gibt, wie die Gesellschaft, die Geschichte, das habe ich jetzt supplementiert, das steht so nicht drin, aber so habe ich das für mich übersetzt. Dieser Glaube ist doch sozusagen, wenn er denn falsch ist, auch nur allzu menschlich, wenn ich das mal so sagen darf. Er ist sozusagen, sobald der Mensch anfängt, sich abstrakt Gedanken zu machen, geht es philosophisch gesehen immer schon schief. Ja? Das ist ja deswegen aber nicht abzutun.
Nein.
Weil ich meine, die Leute gehen ja nicht weg.
Also abgetan wird sozusagen überhaupt nichts. Es gibt von Adorno diese schöne Formel des ontologischen Bedürfnisses. Das heißt, man hätte es gerne, auf die Frage, warum, einen sicheren Anker irgendwo zu haben. Und wenn es geht, möglichst weit oben.
Ja, vielleicht noch mal vor dem sicheren Anker einen Anknüpfungspunkt für Kritik. Also wenn Kritik dann fatal wird, wenn sie sich ein absolutes Kriterium sucht, dann ist sie vielleicht aber doch weniger fatal, wenn sie sozusagen zum Beispiel nicht weiß, welches Kriterium sie hat. Aber sie darf sie nicht trotzdem ein bisschen drauf loskritisieren?
Aber natürlich, natürlich. Also erstens einmal, wer sind wir denn? Angenommen, wir würden jetzt beschließen, sie darf nicht. Sie tut es ja doch. Die Leute tun, was sie wollen. Das ist übrigens überaus beruhigend. Noch einmal zu Marx. Marx ist systematisch deswegen so interessant, weil er auf einem Niveau, wie wahrscheinlich doch kaum sonst jemand, repräsentiert den Umbruch von einem vormodernen zu einem modernen Weltbild. Marx ist mit dem von Ihnen erwähnten Zitat, nämlich, dass Menschen ihre gesellschaftlichen Verhältnisse machen, genuin modern soziologisch. Denn das heißt, die gesellschaftlichen Verhältnisse fallen nicht vom Himmel, lassen sich nicht rechtfertigen durch irgendwelche ihnen vorausgesetzten absoluten Prinzipien und so weiter. Marx ist sehr viel weniger modern und nicht mehr als Zeitgenosse zu verwenden in seiner Geschichtsphilosophie. Man kann das auch daran sehen, dass Marx aus dem Diktum, dass die Menschen ihre sozialen Verhältnisse machen, aber nicht mit Wissen und Bewusstsein, sondern sozusagen in unserer Sprache emergenten Prozessen ausgesetzt sind, nur eine Konsequenz ziehen kann, Gesellschaft sich wieder vorzustellen als ein kollektives, intentionalistisches Projekt. Und das ist natürlich eine vollkommen, das ist outdated. Das geht nicht.
Das ist Sozialismus, das ist DDR dann.
Das ist Sozialismus, na, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also die Idee, nach einem der Gesellschaft logisch vorauszusetzenden und vorausgesetzten guten Willen das Ganze zu organisieren. Marx hat die Phase der Marktgesellschaft, also Markt als Inbegriff von Gesellschaftskonstitution über emergente, unbewusste Prozesse, ja historisiert. Das war für ihn eine Übergangsphase. Und hinterher kommt irgendetwas, tja, das hat er nicht allzu genau gesagt. De facto war es aber natürlich die Vorstellung einer intentionalen Gestaltung der Gesellschaft. Und das geht einfach nicht.
Vielleicht gehen wir jetzt mal langsam zum praktischen Teil über, da Sie ja in der Tat nicht nur als Professor an dieser Universität aktiv sind, sondern auf vielen anderen Feldern. Und ich frage Sie mal, ist das für Sie jetzt ein gutes Zeichen, dass angeblich im Zeichen der Wirtschaftskrise noch so viel Marx verkauft wird oder viel mehr als vorher? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also sehen Sie das für sich als ein positives Zeichen, das dann auch die Soziologie beflügeln könnte?
Also eine Marx-Renaissance?
Ja, man liest das überall.
Ja. Da Elmar Altvater. Und da Joachim Bischoff. Aber sonst.
Also es war jetzt auch mehr so eine Vermutung.
Ich überlege, ich überlege so vor mich hin. Also,
ich hatte es bisher so verstanden, als ob das mehr solche Opfer der Wirtschaftskrise wären, die sich nochmal bei Marx darin bestätigt fühlen, dass das Kapital nur so funktionieren kann.
Na, das ist ja wohl so.
Ah, ja.
Also ich meine, solche,
Gut. So, man kann über Sie lesen, Sie würden regelmäßig von deutschen Großbanken eingeladen.
Bitte?
Ja, Dreisat Online, unter dem Titel Österreicher, aber deutscher Professor. Ist das eine Fälschung?
Das ist Quatsch.
Ach so, na gut, kann man lesen. Na schön, wir hatten nämlich dann schon größere Fantasien.
Ich überlege auch, das wäre schön, aber... Für was sollten die von einem erwarten? Nee, das steht da irgendwo. Cool.
Es würde auch gar nicht zu dem passen, was ich im Internet gefunden habe, nämlich diese viele Filmchen aus der Frankfurter Konferenz über das Grundeinkommen.
Ach so, ja.
Da sind sie da drin.
Ja, nee, das ist Quatsch.
Gut, also dann nur noch als Kuriosität, da steht auch, Sie seien bereits 1979 in einer Talkshow aufgetreten.
In mehreren.
Ah.
Ja, doch.
Ja, aber dann werden Sie doch
mal soll ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen?
Ja,
ja. Also, ich hatte erstens, ich habe ziemlich lang studiert. Und hatte dann, ja, aber auch schon für die Damen und Herren, die doch irgendwie vielleicht im Raum sind und studieren, auch mit relativ viel, nicht nur lang. Und ich hatte dann etwa 1978 hatte den Eindruck, ich muss unbedingt aus der Uni raus. Und da gab sich die Möglichkeit, zum Fernsehen zu gehen in Wien. Und dann habe ich unter anderem eine Zeit lang als freier Mitarbeiter, eine Zeit lang als Angestellter, teils zu Talkshows eingeladen, bin aber, ich glaube, ein paar Mal auch selbst in den damals berühmten Club 2 als Gast gegangen. War es Stress, das ist nicht schlecht.
Was hat Sie dann doch wieder zur Uni zurückgetrieben?
Also erstens mal habe ich so irgendwie das wissenschaftliche Publizieren nebenbei nicht sein lassen. Und das Zweite war, also man hat schon über die paar Jahre, die ich dabei war, zu deutlich gesehen, dass der Fernsehbetrieb zwar einerseits sehr interessant ist, aber mit einem unglaublichen Personenverschleiß verbunden. Also die Kantine des ORF ab 16 Uhr ist voll von Alkoholikern gewesen natürlich. Das Zeiten sind voll. Ich weiß nicht, jedenfalls, ich hatte ein komisches Gefühl und dann gab es halt die Möglichkeit, sind natürlich auch Zufälle, ans Wissenschaftszentrum zu gehen. Naja, dann war ich halt weg.
Das klingt jetzt als super Erfolgsstory.
Ist auch.
Ah ja, großartig. Andere Menschen kommen da nicht so schnell wieder rein. Ja, dann bleibe ich nochmal dabei. Aber Sie sehen nicht, aber Sie sehen sich trotzdem aber heute noch als jemand, der in der Öffentlichkeit Partei ergreift und von dem man ja auch viel lesen kann in Tageszeitungen, in Interviews.
Ja, also ich versuche das erstens einmal sehr viel nicht. Sehr viel nicht. So ein bisschen.
Das zweite, eine Seite in der FAZ ist
ja
nicht schlecht.
Einmal. Ja. Ja. Ich versuche das sehr zu trennen. Also das sind sozusagen irgendwelche aus meiner akademischen Lebenswelt stammenden Bedürfnisse, mich einzumischen, wenn Sie so wollen, Interventionen auf eigene Rechnung, bei denen man allenfalls versuchen kann zu zeigen, dass man mit relativ unaufgeregten, nicht normativen Argumenten und den Mitteln einfacher soziologischer Argumente auch ganz schön weit kommt und, wie ich meine, weiter, als wenn man irgendwelche moralischen Fahnen hochhält. Aber viel mache ich das nicht.
Nochmal zu Ihrer Biografie. Das Jurastudium, hat Ihnen das genützt?
Ja.
Warum?
Also ich habe, wie ich ganz jung war, Jura studiert, im Grunde aus einem relativ primitiven Beweggrund. Alle meine Freunde haben auch Jura studiert und ich wusste nicht, was ich machen soll. Außerdem hieß es damals, da legt man sich auf nichts fest. Das Jurastudium bringt erstens einmal einen reduzierten Respekt vor Juristen. Das ist lebenslang ein unglaubliches Kapital. Und das Zweite ist, es führt während des Studiums zu einem Gefühl dafür, was Arbeiten heißt. Also es ist sicher ungleich intensiver als die sozialwissenschaftlichen Fächer, was man arbeiten muss. Und es führt zu einer Art doch Aufgeräumtheit im Kopf. Also dieses subsumptionslogische Denken, wenn man nicht ganz dabei stehen bleibt, hat so eine Art Ordnungsfunktion, die ich schätze.
Ja. Logik.
Ja. Aber man weiß einfach, was ein Überbegriff ist und was ein Unterbegriff ist. Und bringt es nicht da durcheinander.
Ich weiß nicht, ob Sie sich darauf einlassen können. Ich würde Sie gerne zu zwei politischen Ereignissen fragen und was Sie darüber denken.
Aber klar.
Das eine wäre das Ende der DDR und das andere wäre Barack Obama und seine jetzige Politik. Also, weil Sie haben, das hat was mit dem zu tun, was Sie vorhin gesagt haben. Also, Sie sind ja Sie leben in einer westeuropäisch-kapitalistischen Gesellschaft und dort hat die Soziologie, die Sie beschreiben, eine bestimmte Funktion und steht auch in bestimmten Gefahren, vor denen Sie warnen, aber sie hat auch einen guten Sinn. Und diesen guten Sinn hat sie ja nicht in allen Gesellschaften. Also, zum Beispiel in der sozialistischen konnte sie diese Rolle nicht ausfüllen.
Ja.
Deswegen haben Sie ein relativ monolithisches Bild der sozialistischen Gesellschaft, was ja so nicht stimmt. Also zum Beispiel, dass das eben ein, wie sagen Sie, gesellschaftsintentionalistisches Unternehmen gewesen ist. Das ist ja dann auch zusammengeschrumpft auf, sagen wir mal, oder sagen einige, ich war ja auch nicht dabei, aber sagen einige, dass das eben sozusagen Partei Jargon war und andere das ja sowieso nicht geglaubt haben und so. Also da kann man ja auch nun differenziert analysieren oder so. Ist das interessant? Ist das ein interessantes Feld oder ist das sozusagen die falsche Gesellschaftsform und damit sollte man sich gar nicht beschäftigen?
Nee, das ist schon interessant. So spontan fallen mir dazu zwei Sachen ein. Das eine ist, ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich das ganz begründen kann, aber ich denke, dass auf dem Reflexionsstand, mit dem wir einfach leben, man einfach sagen muss, Gesellschaftsbeobachtung oder sich in der Gesellschaft reflexiv zurechtfinden, sowas gibt's. Ob man das jetzt Soziologie nennt oder nicht, ist egal. Ich würde auch meinen, wenn man etwa durch entsprechende Universitätsreformen die professionalisierte Gesellschaftsbeobachtung restlos aus der Uni vertreibt, dass sie sich dann irgendwie anders Platz greift. Es scheint so etwas zu geben wie eine Art strukturelles Bedürfnis nach gesellschaftlicher Selbstbeobachtung. Diese gesellschaftliche Selbstbeobachtung hat natürlich in einer Gesellschaftsform, in der alles, was der Fall ist, letztlich erklärt wird aus einem planenden Willen, nicht sehr viel zu tun, wenn zugleich alle ungeplanten, emergenten Effekte nicht gesehen werden dürfen. Das ist in zwei Sätzen das, was das Schicksal der Soziologie in der DDR war. Einerseits verdoppelte sie weitgehend die offizielle Sichtweise und zum anderen durfte sie nicht auf das gucken, was sozusagen die Parallelgesellschaft war. Das hat sich dann ein bisschen geändert und es das ist ganz interessant, habe ich in meinem Büro vorgefunden, also ich bezog im Turm 1992, so kleine Bändchen auf schlechtem Papier gemacht, die Tagungsbände von den letzten DDR-Soziologentagen. die drehen sich alle um Bedürfnisforschung. Die DDR-Soziologie, die offizielle, war offensichtlich weitgehend damit beauftragt, verzweifelt rauszufinden, was die Leute eigentlich wollen. Sei es, weil man bis zu einem gewissen Grad gerne im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten es ihnen gegeben hätte, sei es, weil man es als Frühwarnsystem gebraucht hat. Aber damit hatte es sich schon. Also die Idee, dass man etwa aus der Existenz einer auf D-Mark-Basis funktionierenden Parallelökonomie
Gut, es gab viele falsche Ideen, aber es gab überhaupt niemanden, der es besser wusste. Es wusste ja auch niemand im Westen, was die Leute im Osten wollten. Alle waren ja überrascht. Das war ein bisschen das, worauf ich anspielen wollte.
Ach so.
Das war so ganz undurchschaut, was da stattfand. Es war war sehr emergent, ja, aber
also
überhaupt nicht klar.
Es hat ein bisschen westliche Soziologie über die DDR gegeben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, damit kenne ich mich nicht aus.
Ja, alle sagen, dass das eben nichts getaugt hat, weil es unter anderem nicht zur Voraussage geführt hat, dass da mal was zusammenbricht und in dieser Schnelligkeit.
Ja, ja.
Also sind die Soziologen ein bisschen sozusagen revolutionsunwillig? Das passt ihnen nicht in den Kram, dass sich da plötzlich so was Radikales ändert. Das passt einfach nicht in diese ganze Wissenschaft.
Ja, ja.
Das ist keine Transformationswissenschaft. Das ist eine auch so ein bisschen ein plätscherndes
Gleichgewicht. Also man hat sich... Oh, schwer zu sagen, die Soziologie. Naja, in den späten 60er und frühen 70er Jahren wurden Transformationspotenziale permanent ausgelotet. Irgendwo zwischen Soziologie und Politikwissenschaft und politischer Ökonomie. Die damals prominenten Autoren ließen sich bezeichnenderweise auch gar nicht so richtig einem Fach zuordnen. Soweit ich mich noch entsinne, das ist ungefähr meine Zeit, in der ich halt in Freiburg studiert habe, die DDR hat einfach niemanden interessiert. Also weder die Frage, ob sich das eines Tages radikal ändern könnte oder ob sich nicht ändert, es war einfach fad oder nicht existent.
Ja. Also ich glaube, dass Leute, die sich mit Literatur beschäftigt haben, das schon anders gesehen haben.
Ja?
Ich finde, das ist auch nicht so großartig, das 20 Jahre hinterher so zu sagen.
Was?
Das hat ein bisschen beleidigenden Charakter.
Nee, aber für wen jetzt?
Also Sie beleidigen sozusagen alle die, die in der DDR gelebt haben, die es ja notgedrungen spannend finden mussten oder diejenigen, die von außen das spannend fanden, was da stattfand.
Ich sage doch nur, dass nach meiner Kenntnis der damaligen westdeutschen Soziologie sich niemand oder nur ganz wenige irgendwie für die DDR oder interessiert haben. Das war halt so.
Okay, also das ist ein Defekt des Fachs gewesen oder ist es eine Natur des Fachs? Ist das Fach so langweilig oder sind die Leute so langweilig, die es machen? Oder ist Soziologie sozusagen überhaupt kein, ist es ein Teilfach sozusagen, gehört eigentlich Politologie und Philosophie hinein? Aus Ihrem Buch würde man das ja auch sehen können, dass eigentlich die Reflexion über das, was beobachten heißt und der Umgang mit Begriffen, das ist sehr philosophisch.
Also Philosophie ist ohne Zweifel ein interessanter Untersuchungsgegenstand für Soziologen, aber kein Teil. Und die Politikwissenschaft würde ich im Wesentlichen als eine Teilsoziologie ansehen.
Bei Ihnen wird das alles zum Gegenstand, das sagen Sie mehrfach. Ja?
Naja,
das ist alles, ja,
was
prima, machen? Kann Gegenstand
sein. Ich finde das ganz toll, was Philosophen schreiben.
Okay.
Und denke mir immer wieder, wie kann man so schreiben?
Ja.
Interessant. Aber es gibt ja philosophische Texte. Also das sind Daten. Die gibt es ja, die sind ja echt.
Und deswegen kann man die in der Soziologie zum Gegenstand nehmen.
Na, Logo. Also man muss doch irgendwie, es ist doch spannend zu fragen, wissenssoziologisch, wie kann man auf solche Gedanken kommen?
Ja, aber jetzt, wie ist dann der Soziologe in der Gesellschaft, wenn er doch dauernd alles zum Gegenstand macht?
Ja, ein bisschen unglücklich vielleicht,
weil
er nie so ganz mitspielen darf.
Ja, der sitzt immer am Rand und beobachtet.
Ja, na klar. Also ich darf auf das, ich weiß gar nicht, was das so komisch sein soll. Ich darf noch einmal auf das Einleitungskapitel meines Buchs zurückkommen. Der Unterschied zwischen der Beobachtung erster und zweiter Ordnung ist der folgende. Auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung beobachtet man, interpretiert und handelt. Und zwar handelt man deswegen, weil man handeln muss. Das begrenzt übrigens den Spielraum der alternativen Interpretationen ganz wesentlich, weil wenn man die sozialen Verhältnisse permanent so interpretiert, dass man falsch handelt, kriegt man einen Deckel. Die Soziologie ist handlungsentlastet. Und das könnte zu Ihrem Bild passen, dass natürlich Sie ein bisschen am Rande sitzen und beobachten. Dass Sie dann gleichzeitig auch noch dazugehören, ja, na, selbstverständlich. Da außerhalb der Gesellschaft nichts Gesellschaftliches ist, ist auch die Soziologie ein Teil davon. Und man kann natürlich auch auf die Evolution etwa der Denkmuster der Soziologie selbst soziologisch reflektieren. Zum Beispiel erklären, wieso Durkheim veraltet ist.
Glaubst du, dass wir Obama weglassen, da jetzt schon alles so kompliziert geworden ist?
Schade, jetzt
ist.
Ach so. Doch, nein. Ja. Haben Sie eine Meinung zu Obama?
Ein Satz. Zwei Sätze.
Finde ihn ganz nett. Eine Meinung zu Obama?
Naja, zu seiner Politik, die, von denen jetzt viele sagen, es sei doch eine Politik der zu kleinen Schritte angesichts der zu großen Versprechungen.
Ach Gott.
Na, ich dachte, das gefällt Ihnen, die Politik der kleinen Schritte. Geht mir eigentlich nicht, es geht mir nicht um Obama, es geht mir darum, Sie zu verstehen, aber ich habe das nicht
geschafft. Also wenn man sieht, das ist ja nun mal so, dass man nicht nur das Richtige wollen muss, sondern auch dafür Mehrheiten finden. Jedenfalls in gewissen Kontexten. Und das reduziert die Schrittlänge ganz erheblich. Weil die Leute offensichtlich ein gesundes Misstrauen gegenüber sehr großen Schritten, insbesondere wenn sie Intellektuellen geleitet, um das noch einmal anzusprechen, sind, haben. Und das ist nun mal so. Ich meine, man beobachtet ja mit einer gewissen Fassungslosigkeit, wie hart sich der Obama tut mit dem Widerstand gegen ein Gesundheitsversicherungssystem, was uns so selbstverständlich erscheint wie nur irgendwas. Ist halt so. Was soll er denn machen?
Ich nehme an, Frau Albert wollte jetzt auf die Universität zu sprechen kommen.
Ja, und auf zwei Gebiete, weil Sie da auch explizit drauf eingegangen sind. Also zum einen eben Ihre Analyse, warum wir alle den Bologna-Prozess verabscheuen und trotzdem mitspielen. Das ist meine Interpretation dieses FAZ-Artikels. Und das Zweite, das kommt im Buch ja auch explizit vor, wie Sie mit der Diskussion um Zukunft der Arbeitsgesellschaft umgehen.
Zwei große Fässer.
Ja, aber Sie haben sich dazu geäußert.
Also ja. Also das Erste. Ja, der Bologna-Prozess ist eine faszinierende Angelegenheit. Da sind wir so reingeschlittert. Ein Kollege und Freund von mir, Heinz Steinert, hat mal gesagt, die Universität oder das Hochschulsystem und Gefängnisse haben eins miteinander gemeinsam, es wird permanent reformiert. Es ist ja so, dass vor dem Bologna sind ja nicht die ersten Hochschulreformen, mit denen wir zu tun haben. Es ist eher so, dass eigentlich auch die Jahrzehnte davor permanent irgendwie reformiert wurde und man war, denke ich, an das Reformieren bzw. reformiert werden und auch an die weitgehende Folgenlosigkeit dieser Reformen gewöhnt. Insofern, denke ich, wurde der tatsächliche Impact des Bologna-Prozesses lange unterschätzt. Und dann plötzlich wurde von seiner Art ein paar Leute haben sich halt zu eigen gemacht. Plötzlich war ein immenser Zeitdruck da, ein seltsamer kollektiver Zwang, irgendwie mitzumachen. Was haben Sie denn da? Welcher?
Es gab mehrere.
Zum Nachlesen.
Die Unverantwortlichkeiten.
Ja, genau.
Also, ja.
FAZ, 18. März 2009.
Also es gibt doch, gibt es Ihrer Meinung nach eine Tendenz? Als ich 1975 angefangen habe, Philosophie zu studieren, gab es noch nicht einmal den Magister da, wo ich angefangen habe. Mhm. Das war in Frankfurt am Main. Ja. Dann wurde der Magister eingeführt, dann wurden die Zwischenprüfungen eingeführt. Es wurden immer mehr sozusagen Prüfungen eingeführt, immer stärker wurde der Kontakt des Lehrenden und des Lernenden sozusagen auf die Prüfungsbegegnung hin zugespitzt. Und jetzt haben wir das im Bachelorstudium sozusagen, dass überhaupt keine Lehrveranstaltung ohne Prüfung ausgestattet ist. Also es ist der permanente Zustand sozusagen, die Prüfung.
Wir ändern das gerade wieder.
Ja. Es gibt also die Reform der Reform ist möglich.
Sieht stark so aus, wobei ich schon erstaunt bin über die erbitterte Irrationalität des Widerstandes einiger weniger dagegen. Wirklich erbitterte Irrationalität. Also dieser unbedingte Wille, Quatsch beizubehalten, nötigt einen fast schon wieder, also es hat jedenfalls eine gewisse Komik.
Quatsch von vorher?
Nee. Bologna-Quatsch.
Ach so.
Also zum Beispiel den Quatsch, dass jede Lehrveranstaltung eine Teilprüfung für den BA ist. Eine irre Angelegenheit. Ne? Aber das scheint sich, also jedenfalls bei uns in der Fakultät, scheint sich zumindest abschwächen zu lassen. Naja, zwischen 1975 und jetzt hat sich schon einmal die Zahl der Studierenden gigantisch erhöht. Es hat, und zwar in einem derartigen Ausmaß, dass natürlich der Charakter des Studiums sich auch radikal geändert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass das früher alles besser war oder dass früher die Klügsten studiert haben und die anderen nicht. Das haben halt, mein Gott, die Bürgerkinder studiert. Tun sie jetzt immer noch. Aber wir haben jetzt eine Quote von über 30% und politisch sind 45 gewünscht. Dass so etwas Einfluss hat auf die Spitze des Bildungssystems, ist doch klar. Das ist keine Spitze mehr. Und ich erwarte schlicht und ergreifend, dass sich da was Neues ausdifferenziert, über kurz oder lang, was vermutlich dann als Elitenbildung oder ähnlich misstrauisch beäugt wird. Aber
wir haben, weil hier so viele Bildungsbetroffene sind, auch ein Saalmikrofon. Haben wir doch, oder? Und falls jemand so macht, dann sehen wir das auch knapp und dann könnten wir diese Frage einbauen. Bei diesem Thema oder bei einem anderen. Wir schreiben hier nicht vor, wozu die Fragen sein müssen. Es meldet sich keiner. Ich sag's ja, es meldet sich nie einer. Oder eine. Die Leute sind aufs Zuhören abonniert.
Ja. Was ich an Ihrem Artikel interessant fand, dass ich habe auch mit vielen Kollegen darüber geredet, sonst würde ich Sie jetzt auch nicht so darauf festklopfen. Mhm. Ich muss das sagen, ich bin nämlich jetzt zurzeit spezialisiert auf Langzeitstudenten und ich habe den Ehrgeiz, den allerletzten Magister der Freien Universität zu prüfen.
Sehr gut.
Ja, insofern habe ich mir einen Freiraum geschaffen. Aber was ich für interessant fand, ist, dass Sie jetzt diesen ganzen Bologna-Prozess ja nicht nur als bürokratisch übergestülpt beschreiben, sondern als etwas, was so passieren musste in der Struktur der deutschen Universität, weil es da gar keinen Apparat gibt, wo man oder auch Interventionsmöglichkeiten. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu speziell. Ich lese mal einfach Ihre letzten Sätze vor. Die klingen dann auch wieder tröstlich. Also generell muss es den Universitätsleitungen darum gehen, die Ambivalenzen zu nutzen, die in den gegenwärtigen Autonomierungstendenzen der Universitäten liegen. Und dann ist das letzte Wort, vielleicht stecken darin Handlungschancen. Vielleicht.
Okay. Ja. Naja, also zum einen, das sind halt im Grunde mit ein bisschen soziologischen Denkstützen versehene politische Interventionen. Also ich schreibe nicht in der FAZ um Pflichtlektüre für das zweite Semester zu produzieren. Und das
können Sie gar nicht verhindern.
Naja, und zum einen denke ich, empfiehlt es sich, und ist auch sozusagen meine wissenschaftliche Überzeugung, dass man gerade die kritikwürdigen sozialen Verhältnisse auf Handlungsmöglichkeiten abklopfen soll. Also zu sagen, eine dunkle Macht hat uns den Bologna-Prozess beschert und wir können uns eigentlich vor ihr nur in den Staub werfen, das bringt's nicht. Das Zweite ist, man muss ja in der Tat sehen. Also zum einen bin ich zutiefst überzeugt, dass man mit einer akademischen Ausbildung, die irgendwie zum Hochschullehrer führt, sozusagen eine Art Sozialisation mitbekommt, die zu einer strukturellen Widerborstigkeit führt, Sperrigkeit.
Führen sollte.
Nee, führt. Ich meine, ein paar vollkommen angepasste Würstchen werden Sie immer finden. Aber im Grunde glaube ich, und ich will das auch in nächster Zeit noch einmal ausargumentieren, dass der akademische Lehr- und Forschberuf nur sehr schwer vollkommen disziplinierbar ist. Jedenfalls in einer Gesellschaft unseres Zuschnitts. Und wenn man das erst einmal, kann man ja erst mal glauben. Und wenn man davon ausgeht, finde ich es in der Tat sehr viel spannender, in den gegenwärtigen institutionellen Bedingungen nach Handlungschancen zu suchen, als zu verzweifeln. Und in der Tat, wir waren ja bis vor 3, 4, 5 Jahren, wo wir bei jeder Berufung im Ministerium fragen mussten, ob die Liste auch okay ist. Also so glücklich waren wir damit ja wieder auch nicht. Also man kann ja auch mal die Entlassung der Universitäten aus der unmittelbaren staatlichen Aufsicht auch mal abklopfen, ob das nicht was bringen kann. Schauen wir mal.
Gut, jetzt sind wir zu schweren Problemen gekommen. Noch was kurz zur Arbeitsgesellschaft und ihrem Wandel.
Vielleicht kann ich noch zum Bologna-Prozess eines sagen. Das Faszinierende am Bologna-Prozess ist ja wiederum, dass er ein sehr schönes Beispiel ist für die Transformation von guten Absichten in böse Konsequenzen. Eine Idee, die auch erst seit ein paar hundert Jahren überhaupt denkbar ist, dass aus guten Intentionen nichts Gutes entstehen kann. Wenn Sie die Sorbonne-Deklaration aus, ich glaube, 1999 oder die ursprüngliche Bologna-Erklärung lesen, das ist okay. Das ist okay. Und wenn Sie mit beteiligten Akteuren aus jener Zeit lesen, die sind zum Teil fassungslos, was passiert ist. Die saßen dort zusammen und meinten, einen historischen Moment für einen europäischen Hochschulraum zu produzieren. Und im Umsetzungsprozess, dem berühmten europäischen Mehrebenensystem, von einer supranationalen über die nationale Ebene hin zur, in Deutschland jedenfalls, Länderebene, hat sich auch, dass von allen Ebenen noch ein bisschen was dazugekommen ist, hat sich im Wesentlichen das Ding umgedreht. Und jetzt haben wir den Salat. So, und
jetzt ja, das ist eine Erklärung, die mir aber jetzt tatsächlich ein bisschen zu metaphysisch ist. Also, dass da irgendwas umgeschlagen ist und man weiß nicht genau wie und so. Und jetzt überrollt sein. Also, ist es nicht eine Grundtugend jedes deutschen Professors, zumindest dieses Typs, sozusagen seine Situation zu verkennen, von Anfang an zum Beispiel zu leugnen, dass er eigentlich zur Ausbildung von jungen Menschen da ist, zum Beispiel gar nicht zu reflektieren, dass Ausbildung sein Beruf ist und zum Beispiel darüber zu reflektieren, wie viel Zeit man dafür einnimmt und so weiter. Alle machen die Lehre irgendwie sozusagen als ein notwendiges Übel, weil sie glorioserweise lieber Artikel in der FAZ schreiben oder Forschung machen. So.
Das schon.
Ja, ja, klar, das war jetzt. Ich meine, aber das ist, das wäre eine sehr simple Erklärung, die mehr auf den Typ deutsche Universität abhebt. Zum Beispiel die amerikanische Universität muss nicht reformiert werden. In dieser Hinsicht. Sagen die Amerikaner, die haben sich das jetzt in Europa angeguckt und haben gesagt, mein Gott, was machen die da bloß? Ja. Und dann haben sie gesagt, müssen wir vielleicht auch was tun und so. Und dann haben sie sich selber kritisch befragt, haben ihre Studenten befragt und das funktioniert alles ganz gut. Da sind so viele sozusagen pragmatische Aushandlungsmechanismen eingebaut. Und aus meiner Beobachtung stimmt das. Aber in Europa kriegen sie doch 3 Professoren nicht hin, irgendwie eine pragmatische, was weiß ich, Handlung hinsichtlich auch nur einer einzigen Prüfung so hinzukriegen, dass vielleicht sogar noch der Prüfling einverstanden ist. Also es ist doch sehr kompliziert auf einer sehr basalen Ebene, weil Professoren offensichtlich falsch erzogen werden.
Hm. Nein? Also erstens, ob es die Europäische Universität gibt, weiß ich nicht. Es gibt jedenfalls nach wie vor so ziemlich die deutsche Universität. Die amerikanische Universität gibt es nicht. Definitiv. Es gibt höchst unterschiedliche amerikanische Universitäten und der Großteil davon ist in einem bemitleidenswerten Zustand.
Ja, okay, von denen habe ich jetzt nicht geredet.
Naja. Sie haben geredet von den 6, 7, die ganz toll sind und das werden wir mal sehen, wie es denen geht am Ende der Finanzkrise.
Ich habe auch nicht gesagt, dass sie insgesamt ganz toll sind, sondern dass es da sozusagen ein pragmatisches Selbstverständnis des eigenen Tuns gibt.
Muss ich jetzt mal nachdenken. Also mein Verständnis meines Tuns ist ziemlich pragmatisch und jetzt muss ich mal irgendwie.
Wo es zum Beispiel kein automatisches Sabbatical gibt, sondern eines, was man sozusagen sich verdient, dadurch, dass man vorher was getan hat. Und nicht, dass man es beamtenmäßig abwartet und was weiß ich alle, ich kann keine Ahnung, welches Semester es dann langkommt.
Jedes 9.
Und man dann forschen muss.
Muss übrigens nicht gewährt werden. Kann. Wird allerdings zu.
Gut, das war jetzt nur ein Versuch, nochmal sozusagen diese dunklen Mächte etwas aufzulockern.
Ja. Das ist wieder systematisch sehr interessant, weil ich habe auch. Wenn man davon redet, dass man sagt, ohne dass sozusagen ein Akteurswille dahinter steht, drehen sich irgendwelche Intentionen um. Das klingt in der Tat nach dunklen Mächten, ist es aber nicht. Und das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt. Wenn Sie auf den Markt gehen, etwa auf den Markt, wurscht für was, niemand will den Marktpreis. Gleichwohl kommt er als emergenter Effekt aus der Summe individueller Handlungen raus.
Sind wir doch wieder bei Marx. Ja. Und
aber da sind wir überhaupt nicht bei Marx, da sind wir bei Smith. Und dahinter, okay. dahinter steht keine dunkle Macht, auch keine helle. Man hat sich übrigens die Konstituierung des Marktpreises
bei Smith heißt es aber die unsichtbare
Hand. Früher nur vorstellen können, indem man dann doch noch einen Geist, also eine Intention dahinter gedacht hat.
Naja, und jetzt denken wir uns den einfach weg.
Jetzt denken wir uns den einfach weg.
Ach so, gut.
Und zwar denken wir uns deswegen weg, weil er zur Erklärung nichts beiträgt.
Die das finde ich ja großartig. Ja. So einfach ist das.
Ja, ja, so einfach ist das.
Ja, aber geht er denn dadurch weg?
Naja.
Ich meine, geht die Kirche dadurch weg, dass man den Leuten klar machen kann, dass Gott nicht zur Erklärung von irgendetwas beiträgt?
Ich wollte in dem Moment sagen, ich will auch niemand die Kirche madig machen. Wenn es einer braucht, soll er.
Wir haben hier ein Votum aus dem Publikum.
Mir ist recht.
Das müssen wir erst aufwarten.
Ja, ich würde gerne nochmal zurück zum Anfang kommen und zu dieser ganzen Normativitätsproblematik. Ich habe das nämlich alles nicht verstanden. Also das, was ich verstanden habe, ist, dass es auf der einen Seite die Leute gibt und dass da Kritik stattfindet. Und zwar mit normativen Argumentationen und dass die offensichtlich funktionieren. Denn einige Intellektuelle, die ja irgendwie Leute sind, haben dann kritisiert und das war offensichtlich sehr wirkmächtig, deswegen haben sie sich an denen abgearbeitet. Auf der anderen Seite haben sie dann gesagt, dass selbst wenn man mit der Prämisse, dass man kritisieren will, also eine kritische Intention hat, an irgendein Problem rangeht, dass es dann sinnvoller ist, diesen, um jetzt 30 Jahre alte Polemik zu verwenden, völlig kalten soziologischen Blick, den sie hier propagieren, anzuwenden. Und ist da ein Widerspruch? Oder anders gefragt, ist es besser, wenn wir alle kalte Soziologen werden? Also würde dann die Welt sich schneller, schöner, besser drehen?
Nein. Was wäre denn ein warmer soziologischer Blick?
Der normative. Also zumindest in dieser Dichotomie.
Wie soll, und was würde diesen soziologischen Blick dann noch methodisch und systematisch unterscheiden vom Forschungsobjekt der Soziologie?
Nichts. Also ich würde den Wissenschaftsbegriff dekonstruieren.
Was ist denn das für ein ausschließender Begriff von Wissenschaftlichkeit, der da zugrunde gelegt wird? Sie definieren sich als wissenschaftlich und alle anderen, die nicht das Gleiche machen, was Sie machen, sind automatisch raus. Obwohl Sie ziemlich politische Sachen zum Teil sagen und das dann quasi legitimieren mit dem Begriff der Wissenschaftlichkeit. Also insofern würde ich da um diesen Begriff diskutieren.
Was wollen Sie jetzt diskutieren?
Den Begriff der Wissenschaftlichkeit. Also Sie sagen, ich als Soziologe darf bestimmte Sachen nicht machen. Es ging jetzt um warme und kalte Soziologie, ja. Insofern, ich hatte den Eindruck, dass Sie normative Statements aus dem Begriff der Wissenschaftlichkeit herausdefinieren. Und dann
ist das selbstverständlich.
Ganz genau. Und dann muss man darüber diskutieren, was Wissenschaftlichkeit ist und kann das nicht einfach so setzen.
Ja, Wissenschaftlichkeit, das ist jetzt so, fragt nach Zusammenhängen. Also in der Soziologie interessieren wir uns vor allen Dingen dafür, ein Phänomen angemessen zu beschreiben und dann zu fragen, was sind die Ursachen dieses Phänomens und was sind die Folgen dieses Phänomens. Man kann auch sagen, man nimmt das Phänomen einfach mal als unabhängige Variable, einmal als abhängige Variable. Damit kann man schon ganz schön viel, wenn man das konsequent macht, ganz schön viel aufschlüsseln. Umgekehrt würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern normative Stellungnahmen einfordern, dann bekommen Sie von dem einen diese normative Stellungnahme, von dem anderen eine andere, vom dritten noch eine dritte. Was bringt das?
Ja, man muss dann Philosophie studieren, damit man irgendwie Urteilsfähigkeit hat.
Dann kriegen Sie noch 25 dazu. Ja, gut. Philosophie ist ja ein ganz merkwürdiges Fach.
Da stimme ich zu, ja.
Ja, ein ganz merkwürdiges Fach.
Sie haben einen Philosophen da drin im Vorwort, den machen Sie dann so, also da gehen Sie so richtig, erst gehen Sie auf ihn ein, den Stickler-Weithofer, den hatten wir ja auch schon sitzen, und dann verabschieden Sie ihn freundlich.
Ja,
aber bestimmt.
Ja, Logo, das weiß er ja auch. Auf Stickler-Weithofer gehe ich deswegen ein. Walter Stengeler-Waldhofer von vornherein gar nicht in Anspruch nimmt, eine heraus, es wird Ihnen sympathisch sein, eine gegenüber den Leuten herausgehobene Position zu haben, sondern die Philosophie als eine Art
sokratisches Gespräch.
Beratungsangebot für wer nicht weiß, wo es lang geht. Normativ. Kann man doch machen. Ob das irgendwo ankommt, da habe ich meine Zweifel. Dazu müssen die Philosophen irgendwie verständlicher schreiben. Also das ist dann eine empirische Frage. Ja, kann ja sein. Machen Sie es doch. Ich habe doch nichts dagegen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt.
Damit ist der Ball ans Publikum zurückgespielt und ich denke, mit ein wenig Alkohol wird sich alles ganz anders darstellen. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Oh,
es geht jetzt weiter im ungezwungenen Rahmen. Und dann
vielen Dank, dass Sie so nett zugehört haben.